Ja, heute feiern wir Neujahr und Neujahr ist ein guter Zeitpunkt, um über die Jahreslosung nachzudenken. Wir finden die diesjährige Jahreslosung in 1. Mose 16, Vers 13 und dort steht in der Luther-Übersetzung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Teil des Verses ist ein Ausspruch, den Hagar über Gott macht. Ich weiß nicht, ob du Hagar kennst. Wahrscheinlich kennen die meisten sie von euch, aber vielleicht gibt es auch Leute, die sie noch nicht kennen. Und das ist nicht schlimm, denn heute wollen wir uns ein bisschen mit der Geschichte von Hagar beschäftigen und was sie mit Gott erlebt hat. Wir blicken auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück. Wir haben vielleicht heute mehr denn je mit irgendwelchen Sorgen zu kämpfen, weil wir nicht mehr wissen, was morgen sein wird. Eigentlich wussten wir das ja nie so wirklich, aber jetzt bekommt man das noch mehr zu spüren. Die Lebensmittel werden irgendwie gefühlt jeden Monat, manchmal sogar jede Woche teurer. Die Wirtschaft geht stark zurück und die berufliche Zukunft steht in den Sternen. Keiner weiß, ob es morgen noch seine Firma gibt. Ich habe, glaube ich, sogar zwei Freunde, deren Firma insolvent gegangen ist. Und früher war das nicht so. Und in so einer Lage sitzt du vielleicht heute hier und denkst dir am Anfang des Jahres, was wird noch auf mich zukommen und wie alles in der Welt soll ich das aushalten? Hagar ging es da ganz ähnlich wie dir und mir vielleicht. Sie war eine Sklavin von einer Frau aus der Bibel, die sehr bekannt ist. Sie war die Frau von Abraham, es war Sarah. Und sie hatte, glaube ich, noch mal ein härteres Leben als wir, denn sie war nicht frei, wie wir das sind. Auch wenn man Sklaven in dieser Zeit nicht mit den Sklaven vergleichen kann, die wir vielleicht so kennen aus der amerikanischen Geschichte, danke, zum Beispiel, die wirklich grausam behandelt wurden, sondern sie hatten schon Rechte, aber sie waren halt keine freien Menschen. Sie waren Eigentum von ihrem Herrn oder ihrer Herrin. Und so war Hagar eine Sklavin von Sarah. Ich möchte mit euch die Geschichte lesen. Sie steht in 1. Mose 16. Das ist ganz am Anfang eurer Bibel. 1. Mose 16, Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut in deinen Augen ist. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Soweit erstmal die Geschichte. Wir machen da gleich weiter. Was wir hier sehen, ist eine biblische Geschichte, die sehr dramatisch ist. Viele kleine Entscheidungen führten zu einer großen Katastrophe. Alles beginnt ca. 10 Jahre vorher, als Abraham von Gott eine Verheißung empfing, dass er ganz viele Nachkommen bekommen würde, wie Sterne im Himmel, die man nicht zählen kann. Das könnt ihr ein Kapitel vorher lesen. Und als die Verheißung 10 Jahre später immer noch nicht eingetroffen ist, da werden Sarah und Abraham, damals hießen sie noch Sarai und Abraham, Da wurden sie sehr ungeduldig und sie haben sich gefragt, müssen wir jetzt Gottes Verheißung nachhelfen? Weil scheinbar passiert ja nichts. Und sie, so kommen sie auf die Idee, Sarai schlug Abraham vor, dass sie ihr Hagar, ihre ägyptische Sklavin, zur Frau geben könnte. Und das war rechtlich damals möglich, dass man durch seine Sklavin Nachkommen bekommen konnte. Das ist heute wie so eine Leihmutter und das war auch nicht ungewöhnlich. Und die beiden vertrauten Gott einfach an diesem Punkt nicht und dachten, sie müssten das jetzt selbst in die Hand nehmen. Und so wählen sie diesen Weg. Und anstatt, also beziehungsweise vorher willigte Abraham dann seiner Frau ein, das so zu machen. Und er nahm Hagar zu seiner Frau und sie wurde schwanger. Und anstatt, dass sich jetzt alles irgendwie gut entwickelte, wurde alles schlimmer. Die Stimmung explodierte im Hause Abrahams, nämlich... Von nun an herrscht ein bitterer Krieg zwischen Sarai und ihrer Sklavin Hagar. Denn als Hagar merkt, dass sie von dem Mann ihrer Herrin schwanger wurde, fühlte sie sich überlegen ihrer Herrin gegenüber. Es war nämlich damals so in der Kultur, dass Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, wenig wert waren, weil sie damit ihre Aufgabe in der Gesellschaft nicht erfüllen konnten. Ein ähnliches Beispiel finden wir in der Bibel, zum Beispiel in 1. Samuel 1, wo wir von Hannah lesen, die sich auch so sehnlich einen Sohn gewünscht hat. Und Sarai, sie leidet sehr unter diesem Konflikt mit ihrer Sklavin Hagar, die ihr eigentlich untergeordnet war. Und so geht sie zu ihrem Mann und beschwert sich bei ihm und sagt ihm, ich habe dir das... möglich gemacht, dass wir Nachkommen bekommen und jetzt stehe ich da und werde gedemütigt. Und Abraham, er zieht sich zurück von seiner Verantwortung und er sagt, mach mit ihr, was du willst. Und daraufhin demütigt Sarai ihre Sklavin, indem sie ihr niedrige und schlechte Arbeiten gibt, indem sie sie schlecht behandelt und ihr zeigt, wer die Herrin im Haus ist. Und wir lesen dann, dass Hagar diese Situation nicht mehr aushalten kann und dass sie von ihrer Herrin und dem Vater ihres Kindes flieht. In ihren Augen ist das die einzige Lösung für das Problem, was sie hat. Es kann nicht besser werden und so flieht sie einfach nur. Und so denkst du dir vielleicht heute Morgen auch, wenn du vor einem Problem davongelaufen bist, ich kann nicht anders, als woanders hinzugehen, ich kann diesen Missstand nicht mehr länger aushalten. Und so fliehst du vielleicht wie Hagar ins Ungewisse, ohne ein Ziel zu haben. Vielleicht macht dein Ehemann, der kein Christ ist, dir das Leben jeden Tag schwer, indem er dich demütigt, weil er einfach nicht möchte, dass du an Jesus glaubst. Oder deine Frau nörgelt jeden Tag, wie schlecht alles ist. Oder deine Kinder, sie rebellieren jeden Tag gegen dich und sie kränken dich und sie sagen dir, dass sie nicht auf dich hören wollen. In all diesen Lebenslagen neigen wir als Menschen zu sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich fliehe lieber, bevor ich das weiter hier tragen muss. Dieser Mensch muss bestraft werden und ich muss Recht bekommen. Und am einfachsten ist es dann in unseren Augen, wenn wir einfach davonlaufen. Einfach nur weg. An jedem Ort der Welt ist es für uns in unseren Augen dann einfacher, als dort zu bleiben, wo wir gerade sind. Es ist einfacher, als mit diesem Ehemann oder dieser Ehefrau weiterhin verheiratet zu sein. Es ist einfacher, als weiterhin mit schlechten Kollegen zusammenzuarbeiten, die einen jeden Tag mobben. Jedes andere Kind wäre vielleicht froh, wenn ich sein Vater oder seine Mutter wäre. Oder jede Gemeinde ist besser als die, in der ich gerade bin. So denken wir oft. Und dann fliehen wir einfach wie Hagar in die Wüste. Dabei merken wir nicht, wie absurd unser Handeln eigentlich ist. Was erhoffen wir, wenn wir einfach weglaufen und unsere Verantwortung, die wir von Gott und für unsere Mitmenschen haben, vernachlässigen. Jemand, der ständig seinen Job wechselt, weil die Umstände mal so schlecht sind, kommt höchst selten zum Schluss, dass er vielleicht irgendwas dazu beigetragen hat an diesem Problem. Und Statistiken zeigen auch, dass zum Beispiel Menschen, die sich scheiden lassen haben, sich oft wieder scheiden lassen. Was meint ihr? Verfolgt das Unglück diese Menschen oder hat es vielleicht eher etwas mit ihrer Einstellung zu tun? Hagar hat ohne Zweifel viel Unrecht erlitten, aber sie war auch an dieser Situation beteiligt, oder? Wir lesen ja davon, dass sie sich über ihre Herrin gestellt hat, also eigentlich war sie ja untergestellt und sie hat sie niedergemacht, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Jetzt war sie jedenfalls in einer trostlosen Wüste des Nirgendwo und wusste nicht mehr weiter. Was sollte sie jetzt tun? Und vielleicht fragst du dich heute Morgen auch, wenn du so über dein Leben nachdenkst, was so in letzter Zeit passiert ist, wo du vielleicht einfach irgendwo davon weggelaufen bist und du fragst dich, was soll ich jetzt als nächstes tun? Ich bin jetzt weggelaufen, aber irgendwie ist es auch nicht besser geworden und ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Das Gute ist, diese Geschichte ist an dieser Stelle nicht vorbei. Es geht weiter. Wir lesen, dass Hagar nicht eine entlaufene Sklavin ist, die keine Hoffnung mehr hat, die keinen Wert hat, für die es keine Hoffnung gibt. Wir lesen in Vers 7 und 8, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Hagar ist nicht jedem egal. Da gibt es jemanden, der sich auf die Suche nach ihr macht. Und es ist nicht irgendjemand, sondern wir lesen hier, dass es der Engel des Herrn ist. Im Alten Testament erscheint der Engel des Herrn immer dann, wenn es um die Geschichte seines Volks geht. Er greift in das Leben der Menschen ein und ermutigt und ermahnt sie, wieder umzukehren oder den richtigen Weg zu gehen. Dabei ist der Engel des Herrn nicht irgendein Engel, sonst wäre er ein Engel des Herrn, sondern dieser Artikel, der gehört fest zusammen mit dem Wort Engel, der Engel des Herrn, es ist der Engel des Herrn. Und das Wort, was mit Engel übersetzt wird, bedeutet, an anderen Stellen wird es übersetzt mit Bote oder Diener, zum Beispiel in 2. Könige 1, Vers 2, wo König Ahasja Boten aussendete. Also es muss nicht zwangsläufig mit Engel übersetzt werden, es kann auch mit Bote übersetzt werden. Also man könnte auch sagen, der Bote Gottes oder der Bote des Herrn. Und bei der Berufung von Mose im brennenden Dornbusch erfahren wir, dass der Engel des Herrn Gott selbst ist, denn das bringt die Perspektive vom Engel des Herrn zu Gott. Also weil er sagt ja zu Mose, Mose will ja zu diesem brennenden Dornbusch hingetreten und sich das ansehen, warum dieser Busch brennt, aber nicht verbrennt. Und dann sagt der Engel des Herrn zu ihm, er soll da nicht, oder er soll seine Schuhe ausziehen, weil das heiliger Boden ist. Wir sehen also, der Engel des Herrn ist Gott selbst. Wir lesen auch in Richter 13, Vers 18, da fragt nämlich Simsons Vater nach dem Namen des Engel des Herrn und er antwortet ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Das haben wir auch im Alten Testament oft, dass Gottes Name, oder er wird eigentlich grundsätzlich nicht genannt, weil das Volk Israel sich das nicht getraut hat, den heiligen Namen Gottes auszusprechen, weil sie dachten, sie dürften das nicht. Und ich denke, weil der Engel des Herrn im Neuen Testament nicht mehr erscheint, dass es Jesus ist. Auf jeden Fall ist es Gott, aber ich denke, es ist Jesus, der im Alten Testament sich um die Belange seines Volks kümmert, der sich darum kümmert, dass sein Plan in Erfüllung geht. Und Jesus, wenn er das ist, und das denke ich, Jesus redet also mit Hagar, weil sie weggelaufen ist und weil ihm Hagar nicht egal ist. Jesus geht einer Frau hinterher, die eigentlich in der Gesellschaft einen ganz niedrigen Stellenwert hatte. Sie war in der Rangordnung ganz unten und sie war sogar davongelaufen, was den Stand einer Sklavin noch verschlimmert hat. Und dann geht er zu ihr und spricht sie mit ihrer Stellung an. Er sagt zu ihr nicht Hagar einfach nur, sondern er sagt zu ihr Hagar, du Sklavin Sarais. Das war ihr, also ihr gesellschaftlicher Rang. Und dann, als er ihr begegnet, stellt er ihr zwei Fragen. Er fragt sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Die erste Frage kann Hagar noch beantworten, aber die zweite nicht. Die erste Frage beantwortet sie damit, dass sie ihrer Herrin Sarai entflohen ist oder davongelaufen ist. Aber auf die zweite Frage weiß sie keine Antwort. Sie weiß nicht, wohin sie gehen soll. Sie ist einfach geflohen, ohne sich Gedanken zu machen, was danach passieren wird. Einfach nur weg, einfach dem Problem entfliehen. Und Gott, er will nicht, dass Hagar sinnlos endet. Sie ist jetzt ein Teil seines Bundes, den er mit Abraham geschlossen hat. Und deswegen sucht er sie, lesen wir, denn er fand sie und dann redet er mit ihr. Das lesen wir dann weiter in Vers 9. Da steht, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Gott hat auch einen Plan mit Hagar, so wie er einen Plan mit dir und mit mir hat. Das Problem war, dass Hagar Gott zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte und sie wollte das Problem selbst lösen. Die einzige Lösung, die sie vor Augen hatte, war einfach wegzulaufen, weil diese Situation war so grausam, dass sie keine andere Lösung wusste, als wegzulaufen. Und wie Hagar erwarten auch wir oft, dass Gott in unsere Situation eingreift und alles zum Guten wendet. Wir haben schon längst irgendwie eine Lösung parat gelegt. Wir wissen, wie Gott eingreifen sollte in unsere Situation und dann erwarten wir, dass Gott das tut. Aber anstatt, dass es so kommt, wie wir es gerne hätten, handelt Gott oft ganz anders mit uns in schweren Situationen. Ich glaube, Hagar hätte erwartet, dass Gott zu ihr sagt, also sie hat Gott noch nicht kennengelernt, aber in diesem Moment wahrscheinlich persönlich, vorher hatte sie wahrscheinlich nur von ihrem Herrn, von ihm gehört oder ihrer Herrin. Sie hatte vielleicht erwartet, dass ihr Recht zugesprochen würde, dass die Situation gebessert wird und dass die beiden bestraft werden für ihr falsches Handeln. Aber was macht Gott? Er wendet sich ihr zu, er zeigt ihr, dass sie ihm nicht egal ist, aber dann sagt er ihr etwas ganz anderes, als sie erwartet. Er sagt zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin Sarai und demütige dich unter ihrer Hand. Der Engel des Herrn verurteilt wieder das Versagen von Abraham, dass er Gott nicht vertraut hat und dass er auch jetzt nicht zu seinem Kind steht, was er mit seiner Sklavin Hagar bekommt. Und er verurteilt auch nicht Sarais Verhalten, dass sie ihre Sklavin Hagar gedemütigt hat. Er fordert nur Hagar auf, ihre Pflicht zu tun. Sie war Sklavin, sie konnte nicht eine Entscheidung treffen, einfach wegzugehen. Das war nicht in Gottes Sinn. Im 1. Petrusbrief, das könnt ihr einmal mit mir aufschlagen, 1. Petrus 2, da lesen wir eine ähnliche Stelle. Und zwar Vers 18 und 19. Da werden Sklaven auch aufgefordert, ihren Sklavenhaltern gehorsam zu sein. Da steht ab Vers 18, ihr Hausknechte oder ihr Sklaven, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur den Guten und Milden, also nicht nur denen, die sie gut behandeln, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Und auch wenn es für uns vielleicht ein bisschen befremdlich ist, zu denken, dass ein Sklave sich seinem Herrn unterordnen sollte, dass das irgendwie in Ordnung wäre, so war es dennoch damals irgendwie gesellschaftlich in Ordnung. Und es war auch so, dass Sklaven auch Rechte hatten. Aber sie wurden leider auch oft schlecht behandelt. Und trotz dieses falschen Verhaltens der Herrin von Hagar sollte sie zurück zu ihrer Herrin, weil es ihre Aufgabe war. Und diese Stelle hilft uns, aus 1. Petrus 2, diese Stelle hilft uns, Gottes Verständnis von unserem Leben besser zu verstehen. Gott hat uns an einen gewissen Platz gestellt und wir erleben nicht immer nur rosige Zeiten. Oft haben wir mit Herausforderungen zu kämpfen und wir können vielleicht Unrecht auch manchmal nicht so gut aushalten, was wir erleben. Aber Gott möchte, dass wir dort, wo er uns hingestellt hat, zu ihm stehen, das Unrecht, das wir erfahren, in Liebe erdulden und ein Zeugnis für ihn sind, damit die, die nicht an ihn glauben, die ihn noch nicht kennen, dass sie an unserem Verhalten, an unserer Liebe zu den anderen seine Liebe sehen und dass wir auch damit zeigen, dass wir zu Jesus gehören, weil er hat auch gelitten, er hat auch Unrecht ertragen. Unrecht demütig zu ertragen, ist Gnade bei Gott, schreibt Petrus. Das sind Zeiten, wo wir Gott am besten verherrlichen können. Das hört sich vielleicht auch erstmal verkehrt an, aber in Wirklichkeit sind das Zeiten, wo wir lernen, Gott zu vertrauen, weil wir merken, wir brauchen seine Hilfe. Wir müssen wissen, dass wir von ihm abhängig sind. Und hier möchte Gott von Hagar, dass sie zurück zu ihrer Herrin geht, die sie so schlecht behandelt hat. Aber es geht noch weiter. Wir lesen in Vers 10 bis 12. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr deinen Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Gott kümmert sich um Hagar, das sehen wir hier, und er gibt ihr eine Verheißung, obwohl sie eigentlich in unseren Augen vielleicht eine unwichtige Person wäre. Aber Gott wendet sich dieser unwichtigen Person zu und er gibt ihr eine Verheißung, die ihr Hoffnung gibt. Er gibt ihr die Verheißung, dass ihre Nachkommen so viele sein werden, dass man sie nicht zählen kann. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich habe eben von der Verheißung von Abraham erzählt, die er von Gott bekommen hat. Das ist eine ähnliche Verheißung. Und es geht noch weiter. Gott verspricht, dass ihre Nachkommen freie Menschen sein werden, denn das ist im Text mit wilden Menschen gemeint. Und das ist irgendwie unvorstellbar für eine Sklavin gewesen damals, dass ihre Nachkommen freie Menschen sein werden. Eigentlich wären diese Sklaven, die in dieser Zeit, wo sie Sklavin wäre, geboren worden wären, die wären eigentlich auch Sklaven. Aber Gott verspricht dir, dass ihre Nachkommen freie Menschen sein werden. Und wie sehr muss ihr diese Verheißungen Hoffnung gegeben haben in ihrer schlimmen Lage? Wie sehr muss ihr das etwas bedeutet haben, dass der lebendige Gott, von dem sie vielleicht vorher nur von ihrem Herrn und ihrer Herrin gehört hat, der eigentlich gar nicht für sie greifbar war, dass er sich ihr persönlich zuwendet und ihr sagt: Du bist mir wichtig, ich kümmere mich um dich und ich gebe dir Hoffnung auf die Zukunft. Ich sag dir, was passieren wird. Gott wurde in diesem Moment für Hagar greifbar, er wurde lebendig. Und deswegen lesen wir in Vers 13 weiter, dass sie Gott dann einen bestimmten Namen gab, weil sie ein Erlebnis mit Gott hatte. Dort lesen wir: Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barit. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram gab seinen Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass wir sehen, dass Gott sich auch um kleine Leute kümmert, wie dich und mich. Wir sind nicht, vielleicht nicht sehr bedeutend, aber wir haben einen Wert in Gottes Augen und er nimmt wahr, was wir erleben, was wir tun, und er möchte mit uns durchs Leben gehen. Er sieht auch das Leid, das wir vielleicht erdulden müssen, aber er sagt, ich bin bei dir und ich sehe dich. Du bist mir wertvoll. Und er schickt Hagar zurück in diese schwere Situation, aber wisst ihr, jetzt ist eine Veränderung eingetreten. Jetzt weiß Hagar, dass sie nicht alleine ist, sondern sie weiß, dass der lebendige Gott an ihrer Seite steht. Der Gott, der sie sieht. Und ich glaube nicht, als sie zurückgegangen ist, dass das Leben von jetzt auf gleich besser wurde. Im Gegenteil, ich glaube, es war nach wie vor bestimmt sehr schlimm für sie. Und sie hatte sehr damit zu kämpfen. Aber von nun an wusste sie, dass sie mit Gott lebte. Und dass sie zu Gott gehörte. Und dass er ihr eine Zukunft gab. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, ob du den lebendigen Gott kennst, von dem wir eben gesungen haben, dass er immer bei uns ist, von dem wir die Jahreslosung dieses Jahr haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, ob du diesen Gott schon kennst, aber es ist auch egal, wenn du ihn noch nicht kennst und vielleicht heute das erste Mal von ihm hörst. Er ist auch der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der auch auf dich sieht und dem du wichtig bist. Und er geht auch dir nach. Und ich möchte dir heute auch zwei Fragen stellen. Die gleichen, die Gott Hagar gestellt hat. Wo kommst du her? Was hast du in letzter Zeit erlebt? Welche Sorgen haben dich geplagt? Und wo hast du Hoffnung gesucht und vielleicht nicht gefunden? Und die zweite Frage ist, wo willst du hin? Wenn du von einer Sache davongelaufen bist, wo willst du jetzt hin? Meinst du, du kannst deine Situation selbst verändern oder brauchst du vielleicht Hilfe von jemandem Größeren? Jemanden, der über uns steht, jemanden, der alles in seiner Hand hält. Und den Trost, den Hagar erfahren hat, der gilt auch dir, wenn du an ihn glaubst, an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Gott ist ein Gott, der auch dich sieht. Du bist ihm nicht egal, er kümmert sich um das, was du wirklich brauchst. Und er steht dir zur Seite. Und das Interessante ist, dass wir in der Bibel immer lesen, dass Gott uns niemals sofort aus Leid herauszieht, sondern er begleitet uns inmitten durch das Leid. Zum Beispiel, wenn ihr mit mir mal den Psalm 23 aufschlägt, dann seht ihr da auch das gleiche Prinzip. Ich lese ab Vers 4. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gott zieht uns nicht einfach aus dem finsteren Tal hinaus, sondern er ist neben dir und mir, er ist bei uns und er führt uns durch dieses finstere Tal hindurch. Vielleicht dauert die Not etwas an, aber wir wissen, dass Gott bei uns ist, dass Jesus dir und mir nahesteht, dass er dich wie Hagar begleitet, wenn du in der Not bist. Wir können davon ausgehen, dass das Leben von Hagar nach ihrer Rückkehr zu Sarai und Abraham nicht einfacher wurde. Aber eine Sache hatte sich verändert. Sie war jetzt ein Christ, wenn man das so jetzt nach heutiger Sicht sieht. Aber sie glaubte an Gott. Und sie wusste um seinen Beistand. 16 Jahre später wurde sie von Sarah und Abraham erneut verbannt. Aber sie ging von nun an mit Gott durchs Leben. Und das war ihr Trost, denn sie wusste, du bist ein Gott, der mich sieht.